Du bist sehr rigoros. Ich
ja.
würde sogar sagen, engstirnig. So weit würde ich gehen.
Ja, das kann. Ja, gerne. Ich bin über 50. Also ich muss ja irgendwann mal anfangen mit meiner Verbohrtheit. Irgendwann will ich am Zaun stehen und mit Steinen nach Kindern werfen.
Heidi ho, Welt da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute in ganz exklusiver Zusammensetzung. Es ist meine Wenigkeit der Berg. Und auf der anderen Seite der liebe Mo.
Da ist er. Guten Tag. Hier ist der liebe Mo.
Guten Tag.
Das ist nicht zu verwechseln mit dem bösen Mo, dem sarkastischen Mo, dem Arschloch-Mo, sondern der liebe Mo. Der eben.
Ja, Arschloch-Mo kommt nur bei schlechten Filmen raus und dann aber richtig. Dann geht's.
Ja, oder wenn du dich als Mensch halt scheiße benimmst, dann...
Ja, aber die Gefahr laufen wir hier nicht.
Nein.
Also wir vertrauen uns unserer Sympathie gegenseitig so sehr, dass wir uns ja zeitnah real sehen.
Ja. Ja.
Das ist so nah. Also quasi, wenn die Folge rauskommt, noch eine Woche hin... Nicht mal ganz dann sozusagen. Das ist irre.
Da müssen wir uns eigentlich auch noch mal was einfallen lassen, ob wir da vielleicht noch irgendwie was rausplauzen zusammen, ne?
Ja, da müssen wir noch mal irgendwie sprechen, ob da was möglich ist oder nicht.
Whirlpool.
Ist natürlich mit Equipment verbunden, wenn es auch schön klingen soll.
Ja, aber da habe ich was.
Ja, ich auch.
Da habe ich ja was käuflich erworben, dass ich eigentlich streng genommen gar keine Verwendung habe. Aber für sowas wäre das gut.
Naja, dann schauen wir mal, was wir da so draus stricken können. Heute machen wir aber einfach zu zweit schön Ping-Pong hin und her. Jeder bringt was mit und wir hauen das beide auf den Tisch und dann konsumieren wir das. Und mal schauen, wie viele Überschneidungen wir haben oder ob wir uns gegenseitig einfach nur ein bisschen teasen. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Ich habe auf jeden Fall gehört, was dabei ist. Bin ich mal gespannt, wie das bei dir ankommt. Ich weiß es noch nicht. Zu gegebener Zeit, irgendwo im mittleren Block dieser Folge wird das stattfinden. Na, ich bin gespannt.
Mittleren Block. Na gut, ich bin auch gespannt, ja.
Ich fange mal mit so einem ganz lockeren Callback an, weil drüber reden muss man da nicht großartig. Ich habe jetzt... Godzilla Kong, The New Empire nachgeholt. Und das ist halt eine sehr, sehr stumpfe Monsterklopperei. Das ist zum Teil dafür, dass es so schwachsinnig doof ist, echt beeindruckend, wie es aussieht. Das kann man dem Film schon lassen. Aber das ist wirklich storymäßig echt wirklich Banane. Also, wer sich sowas ausdenkt und dieses eine Mädchen, was wir schon aus Kong Skull Island kennen, was von diesem Urstamm da ist, der Ivy oder wie die heißen, die quasi mit Kong kommunizieren kann. Also ich glaube, die ist wirklich nur da, um weinerlich in die Kamera zu gucken. Und das findet viel statt.
Ja,
viel.
Ja, sie ist ja jetzt auch ein Teenager, also die gucken dann ja noch weinerlicher.
Ja, was Rebecca Hall dort verloren hat, fragt man sich auch am Ende. Denn Stevens ist irgendwie der Einzige, der irgendwie witzig ist. Der sieht sogar aus, als hätte er Bock an irgendwie das zu spielen. Der kriegt aber auch die abgefahrenen Sachen, wo er sich einfach in irgendein teures Fluggerät setzt und erstmal ein bisschen rumfetzt in der Gegend und so. Das geht schon. Ja, und das ist, ja, Sandro ist der bessere Ansprechpartner und da ist es auch, er ist der deutlich fruchtbarere Boden, auf dem sowas fällt. Ne? Das ist jetzt irgendwie diese Ära, wo die Monster, also...
Ich sag da auch gar nichts mehr zu.
Wirklich
ich krieg nur auf die Schnauze.
Wo die wirklich nur so Slapstick-Zeug machen und quasi Wrestling-Moves auspacken, auch in diesem Film. Das ist alles, darf man gar nicht drüber nachdenken, nicht im Ansatz, aber es sieht oft ganz gut aus und man kann sich das mal angucken, aber ich würde es nicht nochmal schauen. Ja. Das war Godzilla, Kong. Das X spricht man ja nicht mit, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. The New Empire.
Also an der Stelle des X, das ist der Platz, wo man dann seufzen kann. Aber ich sag ja nichts mehr. Ich habe auch eine Gurke gesehen, eine richtige Gurke. Die könnt ihr theoretisch auf Prime gucken, die kostet aber Geld und davon würde ich euch echt abraten. Und zwar ist es das Regiedebüt von Chris Pine mit Namen Poolman. Mhm. Ich weiß wirklich nicht so genau, was, also ich sehe schon, was der Ansatz ist. Er spielt einen Typen, den wir im Bestfall irgendwie so seltsam cool finden wie den Dude. Das schafft er aber nicht. Er ist halt ein Typ, der in so einer Apartmentkomplex für die Reinlichkeit des Pools verantwortlich ist, hat einen langen, seltsamen Bart, ist so ein Hippie-Typi, ist durchweg immer positiv, nervt halt aber trotzdem seine ganze, die Welt um sich herum. Er geht ständig zu den Stadtversammlungen und hat ganz tolle Ideen, wie man zum Beispiel den Busverkehr verbessern kann, wenn man einige Linien zusammentut, und er ist da schon so ein Running Gag. Ich weiß nicht mehr so genau, weil das ist so ein Film hier rein, da raus. Auf jeden Fall ist das so, dass eine Frau auf ihn zukommt und sagt, sie wäre einer großen Sache auf der Spur, und sie weiß, dass er ein Faible dafür hat, für die Gerechtigkeit einzustehen. Er schreibt nämlich Aaron Brockovich ständig Briefe. Also er redet im Grunde mit sich selber oder nutzt seine Tagebucheinträge, verschickt die aber als Briefe dann eben an die Aaron Brockovich, die wir ja auch alle kennen aus einem Film. Und dann wird das Ganze so eine seltsam quirkige Detektivgeschichte mit tollen Leuten, Annette Bening, Chris Pine natürlich auch selber, Danny DeVito, Jennifer Jason Leigh, die Wanda Wise, Ray Wise spielt mit, liebe ich ja diesen Mann. Also am Talent liegt es nicht, es liegt daran, der Film ist richtig, richtig, richtig mies. Er will etwas, was er nicht kann, der will eine seltsam verschrobene Komödie sein, ist aber überhaupt nicht witzig. Es gibt so 2, 3 Szenen, wo ich statt Lachen eher so gemacht habe, und der wird zu Recht verrissen, hat zu Recht eine 4,0 auf IMDb. Der wird da auch nicht mehr steigen, weil den findet tatsächlich keiner wirklich gut. Vielleicht muss das so sein beim Erstlingswerk. Vielleicht muss man auch mal auf die Nase fallen. Wenn er Spaß damit hatte, dann ist das fein für ihn. Aber für mich ist der wirklich von vorne bis hinten leider überhaupt nicht gelungen.
Ja, das sieht auch alles weird aus. Ich habe es so ein bisschen geguckt und auch gesehen, dass der wahnsinnig doll abgestraft wird.
Ja, richtig.
Also das ist schon sehr unschön, was da passiert. Und bei dem Cast auch, naja, eben guter Cast kann halt nicht immer alles retten.
Nee.
Und wir müssen auch uns einig sein, dass es in der Art, wie The Big Lebowski, nicht mal ansatzweise so einen perfekten Film geben wird wie The Big Lebowski. Das ist
ja genau. Und es ist natürlich dann, es ist auch, also die Leute versuchen ja immer, das einzuteilen. Ja, wie kannst du dir das vorstellen? Und das hat durchaus so, ich meine, er läuft immer ein bisschen lazy rum, hat seinen zotteligen Bart, und da hören dann die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Also der Dude hat ja wirklich, der Dude ist ja nicht nur einfach ein Typ, sondern das ist ja auch eine Einstellung, und die hatte er eben nicht.
Mhm.
Und dann ist es so ein Plot, der hat Ähnlichkeiten mit, ich glaube, das soll auch so ein bisschen so eine Hommage an Chinatown sein. Das wird nachher viel zu ernst und viel zu doll, und nee, fetz nicht. Ich sehe Danny DeVito immer wieder gerne, weil der sich ja mittlerweile auch kleinere Filmrollen aussucht, wo er Bock drauf hat, einfach ein bisschen der seltsame Typ zu sein. Das macht er hier auch. Das war ganz charmant, aber es rettet halt den Film nicht. Und wenn er mal umsonst ist und man sagt, ich gucke den gerne mal zu, kannst du das mal machen, aber für 4 Mäuse ist.
Okay, ich verstehe. Dann mache ich da einfach einen Bogen drum. Ist gar kein Problem.
Ja.
Geht mir keiner ab. Ich habe einen Film mitgebracht, der ist sehr brandaktuell.
Oha.
Gerade erst letzten Monat, glaube ich, in Deutschland erschienen, und zwar der Film Marmalade. Also wie Marmelade, bloß falsch geschrieben mit A, Marmalade.
Mhm.
Ach, das ist so ein kleiner Indie-Film mit Joe Keery in der Hauptrolle. Den kennen wir als Steve the Hare Harrington von Stranger Things.
Naja,
er wird diesem Namen auch trotzdem irgendwie in diesem Film gerecht, denn er hat so ein Ding mit seinen Haaren. Also da legt er schon Wert drauf. Und das spielt alles in so einem amerikanischen Hinterland, gottverlassener kleiner Mini-Ort, hohe Arbeitslosigkeit, hohe Perspektivlosigkeit, sehr, sehr hohe Trostlosigkeit. Und dort lebt eben dieser Typ, der heißt Baron, wird gespielt von Joe Keery. Und seine Mutter ist sehr, sehr schwer krank, ans Bett gefesselt und kriegt ziemlich teure Medikamente. Und er, naja, kann keinen Job irgendwie länger als eine Woche behalten, weil er naja, eine ziemliche Pfeife ist. Man würde sagen, ein Halotri, das ist er, durch und durch. Und die Medikamente werden wieder verteuert und ohne diese wird die Mutter irgendwie sterben. Und er versucht natürlich, weil es im Herzen natürlich ein wahnsinnig guter Typ ist, alles, um seiner Mutter irgendwie diese Medikamente zu besorgen, einen Job zu behalten und so, bla. Ja, das ist aber nicht besonders von Erfolg gekrönt. Und wir sehen als Eröffnung des Films, dass er in den Knast kommt. Und er kommt halt in eine Zelle und da hat er so einen Zellengenossen, so einen richtig harten, schwarzen Typen, der erstmal sein ganzes Strafregister runterrattert. Und ihn dann fragt, und was hast du gemacht? Und dann erzählt er ihm halt so seine halbe Lebensgeschichte unter der Voraussetzung, dass er ihm doch bitte hilft auszubrechen, weil er muss heute noch ausbrechen, weil morgen um 15.30 Uhr wartet sein Mädchen draußen um ihm mit 250.000 Dollar und die wollen abhauen und sich ein neues, schönes Leben machen. Und er sagt, mir ist egal, ich will eigentlich nur das Mädchen, du kannst die 250.000 haben, wenn du mir hilfst. Und dann sagt er, na gut, das klingt doch nach einem schönen Deal. Ohne Risiko, ich nehme die Kohle, hau ab, du Vogel. Und dann, aber erzähl mir mal bitte, was passiert ist. Und dann sehen wir halt quasi im Flashback, was passiert ist. Nämlich an einem Tag, wo es besonders trostlos um ihn herum bestellt war, liegt er irgendwie auf der Wiese und guckt so auf und es kommt ein Auto angefahren und da sitzt eine junge, flippige Frau drin mit dem Namen Marmalade. Und die ist halt so richtig quirlig, so richtig freaky und er ja, ist natürlich sofort schockverliebt und sie geht ganz offen auf ihn zu und so, ey, was kann man hier so machen? Der so, naja, absolut nichts. Und naja, dann zeig mir mal das absolut nichts, was es hier so gibt. Ich bin auf der Durchreise, bla bla bla. Und naja, sie ist ihm halt irgendwie sofort sympathisch. Und ich hatte eher das Gefühl, Alter, die nervt. Mann, ey, nervt die. Weil die halt so wirklich so 5 Level drüber ist. Und naja, dann entsteht aber schnell eine Bindung und dann kommen wir auf den Trichter, dass sie sagt, naja gut, wenn wir hier deiner Mutter helfen wollen, dann müssen wir halt eine Bank ausrauben.
Ja.
Und dann sehen wir quasi, wie beide, also hauptsächlich sie, ihn durch verschiedene Stadien, wie man so einen Bankraub plant, durchschleift und dann dieser Film so seinen Lauf nimmt. Der hat hinten raus auch noch so ein paar Wendungen zu bieten, die ich vermutet hatte, meine Frau aber gar nicht. Und die ist eigentlich sonst immer gut, irgendwelche Twists oder sonst was vorauszusehen. Aber ich habe sie nach dem Film gefragt, und, wann wusstest du es? Und die so, gar nicht.
Okay.
Scheint also ganz gut überraschend rüberzukommen. Kann man sich mal geben, ist nicht der große Wurf. Man sieht aber, es war nicht wahnsinnig viel Budget da. Dafür haben sie wahnsinnig gut was draus gemacht. Die Story ist schon originell. Nicht neu, aber cool. Geschauspielert ist es in Ordnung. Es ist nicht der große Reißer, aber hat Spaß gemacht. Marmalade könnt ihr auf Prime gegen Geld gerade euch holen. Ja.
Also sieht ganz gut aus, aber ich glaube, ich warte einfach noch mal ein bisschen, bis er kostenlos ist. Bin ich arsch genug.
Ja, das wird, glaube ich, relativ schnell passieren und dann kann man sich den mal anmachen. Das ist ein wirklich okayer, quirliger Indie-Film und ich meine, Joe Keery ist cool. Mochte den bei Stranger Things auch immer. Der ist auch hier dieser verpeilte, nette Dude. Kann man machen.
Ja, klingt auch ganz nett. Klingt ganz nett. Was nicht so nett ist, ist das nächste, was ich mitgebracht habe. Das ist übrigens gar keine Absicht von mir, dass ich hier gleich mit 2 Gurken starte. Ich muss euch halt eben warnen. Der Film läuft seit Juni auf Netflix und meine Sofabegleitung mag ja gerne mal einen Actionfilm, ruckzuck ist die Fresse dick, ist ja so ihr Ding. Und deswegen haben wir Trigger Warning geguckt. Das hätten wir lieber sein lassen. Jessica Alba ist ja eine Schauspielerin angeblich. Kann das jetzt nicht bestätigen. Ich könnte jetzt keinen Film nennen, in dem sie geschauspielert hat. Ich kenne Filme, wo sie mitgemacht hat, aber geschauspielert hat sie nie. Und das tut sie auch hier nicht. Insofern ist das zumindest konsequent. Es ist ein Actionfilm, sie ist eine Spezialagentin, kriegt während eines oder nach eines Einsatzes mitgeteilt, dass ihr Vater gestorben ist. Sie bricht dann den Einsatz ab, geht zurück dahin, wo sie herkommt, kleines Kaff, wo sie eine Kneipe geerbt hat, die ihr Vater da hatte. Und da trifft sie dann natürlich auf die Ehemaligen von früher, also ein Ex-Freund und dann noch andere Leute, mit denen sie früher schon mal auch Stress hatte oder sowas. Und sie findet dann ganz schnell raus, dass die Leute, die in der Stadt jetzt was zu sagen haben, unter anderem halt eben auch Leute, die sie von früher kennt und mag, dass sie alle Dreck am Stecken haben. In der kleinsten, nur denkbaren Stadt haben die alle irgendwie Kohle, weil sie da das Drogengame neu erfunden haben. Das kann sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und sie ist der Meinung, dass wahrscheinlich ihr Vater irgendwie ums Leben gekommen ist, weil einer der Bösewichte daran schuld ist. Und dann macht sie sich halt auf, die Schuldigen zu verurteilen. Und dann macht es Knall, Pum, Peng und alle kriegen auf die Schnauze. Das ist solide, das kann man machen. Es ist halt sehr, sehr doof, dass wenn es brennt oder wenn jemand angeschossen ist, dann ist das CGI und das sieht man ganz übel. Da ist also nicht besonders viel Geld drinne. Aber das Schlimmste ist tatsächlich Jessica Alba. Ich möchte die ganze Zeit nur, dass sie vom Bus überfahren wird oder in Gully fällt oder sowas. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Wir haben den trotzdem zu Ende geguckt, weil am Ende hoffst du halt noch, dass das große, überbordene Blutgehacke da anfängt. Hat nicht so richtig geklappt. Ich würde einen großen Bogen darum machen, auch wenn er umsonst da rumliegt, weil der macht nicht mal actionmäßig Spaß. Oh, sorry.
Ja, Jessica Alba ist jetzt auch nicht gerade jemand, der mich in irgendeinen Film zieht.
Nee, es ist also wirklich, ich habe wirklich Schwierigkeiten zu überlegen, wo war sie mal drinne, wo sie gut war. Also wirklich,
Machete.
Wo du sagst, was?
Machete. Da hat sie reingepasst.
In Machete, in Machete war sie dabei, kann ich mich schon nicht mehr daran erinnern.
Ja, ja. Das ist der Love Interest, das Bond Girl quasi, wenn du so willst.
Komplett vergessen. Ja. Komplett vergessen.
Schreib mir doch eine SMS. Machete schreibt keine SMS. Was ist das? Oh, eine SMS von Machete.
Aha, okay. Ja, also nein. Danke, nein. Ich bin raus.
Danke, nein. Na gut. Okay. Ja, und ich sag mal, ihren Job bei Sin City hat sie auch gemacht. Da war sie ganz gut gecastet für die Rolle, die sie da spielen soll. Hätte auch viele andere sicherlich machen können, was nicht jetzt für sie spricht, aber naja, gut. Meine Frau würde sagen, fantastisch war sie in Honey. So ein Tanzfilm, die liebt den.
Ja. Ach so, ja, okay. Dann für mich hat sie noch nie irgendwo mitgemacht, wo sie wirklich gut war oder wichtig in irgendeiner Form. Also insofern.
Ja, da können wir uns, glaube ich, ganz gut drauf einigen, ist in Ordnung.
Ja.
Ist ja, naja, gut. Es geht weiter bei mir. Jetzt komme ich zu dem Film, da weiß ich nicht so richtig. Ich versuche ihn dir aber schmackhaft zu machen, weil ich nehme das vorweg, ich fand den gut. Mhm. Ich sage dir nicht den deutschen Titel, weil der ist wirklich so unfassbar dumm, dass du sofort mir nicht mehr zuhörst.
Ja, okay.
Ich nenn dir den hinterher. Okay. Es geht um einen Film, der so ein bisschen Black Mirror-mäßig ist, was die Thematik angeht, denn wir sind in einer nicht allzu fernen Zukunft. Gut ausgestaltete Zukunftsvision. Die Menschen, ja, haben es wirklich letzten Endes hingekriegt, dass nicht mehr allzu viel Natur da ist. Die haben aber auch irgendwie das geschafft, dass die Menschheit zum Überleben nicht viel Natur mehr braucht. Im Sinne von Nahrung wird halt komplett nur noch synthetisiert an irgendwelchen Essensdruckern, sozusagen, 3D-Essensdruckern. Alles, was mit Sauerstoff ist, auch synthetisiert. Die haben dann so ganz konzentrierte Naturpots, wo quasi dann so wie so Sauerstoffstationen sind, wo die Menschen sich so ein bisschen auftanken können. Dann haben die so kleine wie so Gewächshäuser, wo die Menschen dann so für eine Viertelstunde sich einbuchen können, um Natur so ein bisschen zu genießen. Also es ist eine sehr, sehr künstliche Zukunft, die sich langsam komplett von der Natur abkapselt. Das ist so ein bisschen die Grundvision, die sehr gut ausgestaltet, muss ich sagen. War sehr glaubwürdig, kam gut rüber. auch visuell mit so kleinen Ideen, wie die Protagonisten in dem Film so in ihrer Wohnung aufwachen und die Wohnung so ganz steril ist und dann nur so kleine Blumenoasen, die eher so wissenschaftlich so angezapft werden wie in so einer Marsstation. Alles sehr, sehr glaubhaft von KI so gesteuert, die so, ne, die so Kaffee macht und irgendwas vom Tag erzählt und empfiehlt, was sie für Klamotten anziehen sollen und so. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin aber auch wirklich empfänglich dafür, wenn Zukunftsvisionen gut dargestellt sind. Sieht alles wertig aus. Wir folgen einem Pärchen, gespielt von Emilia Clarke und Chiwetel Ejiofor. Kennt man beide, Khaleesi und Chiwetel Ejiofor? Was hat er so ganz Bekanntes gemacht? Weiß ich gar nicht. 12 Years a Slave, oder?
Ja, ich würde auch sagen.
Genau. Ja, so. Ja. Kennt man auf jeden Fall beide. Gute Schauspieler, haben auch miteinander eine gute Chemie, sind ein Pärchen, die in dieser Welt sehr unterschiedlich ticken, weil er ist Biologiedozent und ist eben noch sehr naturverbunden und kämpft dafür, dass es nicht verschwindet und versucht wirklich, seinen Dozenten haben die an der Uni, in der biologischen Fakultät, haben die noch so ein Gewächshaus. Und da geht er mit seinen Studenten rein und für die ist das ganz komisch, dass da Bäume sind, an denen Obst wächst und dass man dieses Obst theoretisch pflücken und essen kann und so. Also das ist total cool ausgestaltet und er ist eben so immer noch zu dieser Naturtyp und sie ist voll in dieser Welt angekommen. Sie arbeitet in so einem Unternehmen, 80% aller Unternehmen beschäftigen sich nur noch mit Influencern und so, aber nicht so oft die nervige Schiene. Man merkt nur, die befassen sich mit so Marketing-Sachen. Viel auf Social Media und Internet, aber es ist jetzt nicht so nervig, dass dir die ganze Zeit so Influencertum und Kameras in die Sicht gehalten werden. So, und jetzt kommt der Clou. Sie möchte gerne schwanger werden und möchte ein Kind und möchte mit ihrem Mann so, die sind schon lange zusammen, die nächste Stufe. Und in dieser effizienzgetriebenen Welt ist es halt einfach schwer, sich da rauszunehmen, schwanger zu sein und nicht mehr stattzufinden. Und das hat dazu geführt, dass ein Unternehmen sich gegründet hat. Die bieten so wie solche Eier, solche künstlichen Eier an, solche Pots. Und da kannst du dein Kind, also deine befruchtete Eizelle einsetzen und dann wird das 9 Monate da drin ausgetragen, wie so ein Ei. Mhm. In so einem Center, in dem Center ist das hinterlegt, da kannst du auch immer mal hingehen. Ab einem gewissen Stadium kannst du das Ei auch mal mit nach Hause nehmen, mal für ein paar Wochen und dich drum kümmern. Aber im Grunde genommen hast du mit dem ganzen biologischen Prozess dieser Schwangerschaft nichts zu tun. Super smarter Gedanke, weil kann man echt auf unsere Zeit ja adaptieren, ne? Wenn so eine Frau muss sich entscheiden, Karriere oder Kind und so, das ist schon wahnsinnig interessant vom Gedankengang. Mhm. Und natürlich gefällt ihm das gar nicht, weil dadurch, dass er so naturverbunden ist, will er natürlich auch, dass das Kind natürlich zur Welt kommt und nicht mit dieser künstlichen Methode. Also das ist echt cool dargestellt und das Ganze ist, und jetzt komme ich mal auf Black Mirror, vom Vibe her gar nicht wie Black Mirror, weil Black Mirror ist immer sehr düster und das hier ist relativ locker und beschwingt. Also es ist schon eher, ich würde es nicht Komödie nennen, aber es hat einen lockeren Ton und ist nicht so tief melancholisch. Verpasst aber trotzdem nicht, diese ernsten Momente auch ernst zu nehmen und zu integrieren in diesen Film. Also ich fand den gelungen, mir hat das gefallen, ich fand das sympathisch, ich fand es vor allen Dingen, dass es zum Nachdenken sehr angeregt hat und viele coole Zukunftsvisionen glaubhaft dargestellt hat. Ich mochte das wirklich sehr. Mhm. Das ist ein empfehlenswerter Film, kriegt ihr auf Prime, heißt...
Ich weiß es mittlerweile und es ist echt schlimm.
Baby to go. Ja, ist das ein... unglaublich dummer Name für einen Film. Ich dachte mir, wenn ich dir den zuerst sage, dann schallst du sofort.
Nee, ich hab das Thumbnail schon gesehen und ja, ich werde den auch niemals gucken. Also
warum nicht?
Weil es, also erstmal ist Emily Clarke für mich, das es könnte die Schwester sein von Jessica Alba. Ich finde die absolut, hab noch nie irgendwas gesehen, wo sie gut drin war. Weil ich auch Game of Thrones nicht gesehen habe und den Hype dann vielleicht nicht verstehe, aber danach kam halt nichts, was mich irgendwie interessiert. Und Menschen, die versuchen, Babys zu kriegen, in irgendeiner Form filmisch verarbeitet, interessiert mich überhaupt nicht. Wegen mir müssen die ja alle weg. Die sollen dann nicht noch bessere Wege finden dafür oder so. Es triggert mich nichts, das Ding zu gucken. Also da müsstest du mich wirklich
Du bist sehr rigoros. Ja. Ich würde sogar sagen engstirnig. So weit würde ich gehen.
Ja, das kann. Ja, gerne. Ich bin über 50. Also ich muss ja irgendwann mal anfangen mit meiner Verbohrtheit. Irgendwann will ich am Zaun stehen und mit Steinen nach Kindern werfen. Also es triggert mich hier wirklich gar nichts. Vielleicht tue ich dem jetzt auch Unrecht. Aber ich könnte es wahrscheinlich nicht gut finden. Nee, sorry.
Man muss zur Fairness halber sagen, der englische Titel ist nicht viel besser. Der Film heißt The Pod Generation. Das ist halt auch wirklich ein ziemlich nichtssagender, unpassender Titel. Mhm. Na ja, ich mochte den gerne. Der war gut.
Ja.
Der hat mir gefallen.
Ja. Gut. Warum auch nicht? Bitte sehr. So, ich war im Kino drin.
Ey.
Und jetzt kommt's. Was habe ich hier geschrieben? Wie ist meine Verklausulierung?
Der Film des Jahres, Fragezeichen.
Ja, tatsächlich. Weil der ist tatsächlich, der läuft gerade auf Festivals und ihr könnt ihn in euren Städten jetzt auf dem Fantasy-Filmfest sehen. Und das ist der Film Strange Darling. Vielleicht hast du davon ja schon was gehört.
Nee.
Guck an. Also, Strange Darling ist der zweite Film, soweit ich weiß, von J.T. Molnar. Ich kenne den auch nicht, der hat vorher einen Western gemacht, der hat auch schon ziemlich viele gute Kritiken gekriegt und ist eigentlich ein Thriller, der in bester, und man muss das ja immer sagen, wenn etwas ein bisschen anders ist als der Standard, Tarantino-Manier daherkommt, denn er ist unterteilt in 6 Kapitel und fängt dann erstmal mit Kapitel 5 an. 3 oder 5, ich weiß es nicht so genau. Und schwingt dann nonlinear umher. Und das macht er, und das macht er so gut, dass das die ganze Zeit richtig Spaß macht, Willa Fitzgerald und Kyle Gellner dabei zuzusehen, wie sich die gesamte Geschichte entpuppt. Tut euch den Gefallen, wenn ich jetzt darüber rede, nehmt das und sonst nichts. Lest nicht irgendwas oder sowas, weil die Leute haben nichts Besseres zu tun, als die Reihenfolge, die ja mit Absicht nonlinear ist, aufzubrechen und euch dann zu erzählen, was ihr dann sehen werdet. Das macht natürlich alles kaputt. Ich wusste es nicht, ich bin da einfach reingegangen. Ich habe nur gehört, dass das der heiße Scheiß ist, bin da reingegangen, weil auch unser Freund Giovanni Ribisi hier nicht nur produziert hat, sondern sein Debüt als Kameramann gegeben hat. Also Cinematografie von Giovanni Ribisi und er sieht toll aus, wirklich toll. Das Ganze hat so ein Vibe wie so ein 70er, 80er Slasher, denkst du am Anfang, weil das Erste, was du siehst, ist eine junge, blutende Frau, wie sie verfolgt wird, wie sie flüchtet, wie sie... Es gibt eine Schießerei, man sieht die Angst, man sieht, also da habe ich mich sofort erinnert gefühlt an diese Rape and Revenge Filme irgendwie der 70er Jahre. Hat so ein bisschen grobkörnig, aber nicht zu doll. Nicht so, dass der Berg sagen würde, der versucht aber zu doll. Nee, das macht er nicht. Der sieht wirklich gut aus. Und man kann halt, ich möchte auch gar nicht mehr so viel darüber sagen, weil ich möchte gar nichts davon kaputt machen. Wirklich, tut euch den Gefallen, guckt euch den an. Warum ist der so gut? Das ist jetzt nicht so, dass wir das alles noch nie gesehen haben. Aber es ist halt sehr geschickt gemacht, wie das gedreht ist und dann eben mit unserer Erwartung spielt. Du siehst etwas und denkst, oh ja, ja. Und dann lernst du etwas kennen und siehst dann, das stimmt ja so gar nicht, was ich gerade gedacht habe. Und warum habe ich denn sofort daran gedacht und nicht daran? Und dann passiert plötzlich was, wo du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das jetzt passiert. Es ist wirklich überschaubar mit den Schauspielern. Es spielen im Grunde nur 4 Leute mit, von denen 2 auch wirklich nur ganz minimal dabei sind. Also es geht um Willa Fitzgerald und Kyle Gellner in ihren Rollen als The Lady and the Demon. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, den zu gucken, kann ich euch den schwer, schwer ans Herz legen. Ich bin mir sicher, dass wenn der normalen Release bekommen wird, vielleicht auf einem Streamer oder sowas, vielleicht hoffentlich noch dieses Jahr, sonst spätestens nächstes Jahr, dass das so ein Ding wird. Das wird bei etlichen Leuten auf einer Top-Liste landen. Das hat er nämlich auch wirklich verdient. Ich fand den wirklich gut. Ich bin schon gespannt darauf, auf die ersten Kritiken, die ihn niedermachen, weil er im Grunde nichts Neues erzählt, sondern nur die Art, wie er das tut. Aber ich fand den super. Ich finde den obszön gut.
Okay, das klingt sehr, sehr einladend.
Ja.
Dann halte ich mal die Augen offen.
Augen und Ohren offen. Nicht die Hose.
Nicht?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein.
Kann man drüber verhandeln?
Hör auf jetzt.
Okay.
Zeig mir jetzt, was du hast hier. Hipster Braumeister und coole Mutti. S1, das heißt, es ist eine Serie.
Ja, das ist eine Serie.
Hipster Braumeister und coole Mutti. Also ich käme jetzt nicht drauf. Ist wahrscheinlich etwas, was ich nicht gesehen habe?
Bestimmt nicht, nee. Es begab sich.
Es begab sich zu der Zeit.
Ja. Ich muss einleiten. Wie gesagt, mir fällt es schwer, Serien zu gucken. Und wenn Serie, dann muss irgendwie eine Miniserie sein, wo ich weiß, da gibt's eine Staffel und die ist vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig lang. Mhm. Und die kannst du dir mal so wegballern. Und das war der eine Grund, als wir nämlich gerade keine Serie mehr am Start hatten, dass wir irgendwie uns gefragt haben, was gucken wir so als nächstes? Und dann war aber die Situation, es war so ein bisschen Zeitdruck und wir hatten nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit abends, einen Film hätten wir nicht mehr geschafft, dachten wir, naja gut, gucken wir irgendwie was noch. Und dann habe ich mich erinnert, dass es diese Serie gibt auf Apple TV Plus, die ich schon mal irgendwie auf dem Schirm hatte und die zu unserer Stimmung gerade gepasst hat, denn es ist eine Comedy-Serie. Und zwar heißt die Platonic. Und Platonic ist eine Serie mit Seth Rogen und Rose Byrne in den Hauptrollen. Seth Rogen ist ja so ein Ding, man mag den oder man mag den nicht. Ich mag den. So. Nicht immer. Er hat auch so ein paar Sachen, da komme ich gar nicht ran, aber oft mag ich ihn gerne, vor allen Dingen als Schauspieler. Als bei den Sachen, die er produziert, da sind eben oft auch mal so Sachen dabei, die ich grenzwertig finde. Aber da, wo er Schauspieler, das ist eigentlich meistens genau mein Humor. Und ich mochte die Bad Neighbors Filme. Da spielen ja Seth Rogen und Rose Byrne ein Ehepaar. Und da merkst du bei diesen Filmen, die haben eine unglaubliche Chemie miteinander. Also ich habe den in den Filmen abgekauft, dass das ein Ehepaar ist. Und hier in dieser Serie spielen sie alte Freunde, die sich 15 Jahre nicht gesehen haben. Und ich glaube denen sofort, dass die die Zeit ihres Lebens in ihrer Jugend hatten. Und das ist übrigens auch der gleiche Macher, der die Filme gemacht hat, Nicholas Stoller. Der macht auch diese Serie, der ist der Showrunner. Und im Grunde genommen geht es darum, beide sind so ein bisschen verloren in ihrem Leben und treffen sich in dieser Verlorenheit nach 15 Jahren wieder. Haben sich zwischendurch aus den Augen verloren und treffen sich jetzt. Und für beide sind sie gegenseitig der Anker, um mit dem, was gerade nicht so cool läuft, klarzukommen. Und dann kehren die natürlich irgendwie so alte Geschichten aus. Und dann versuchen die so Situationen, die mal cool waren, irgendwie nachzustellen. Oder versuchen sich gegenseitig zu beweisen, dass sie noch nicht alt und langweilig sind. Und das ist einfach mega. Das ist der Knaller. Ich habe es geliebt. Ich muss sagen, nicht von der ersten Folge an, denn nach der ersten Folge habe ich gesagt, wir müssen das nicht unbedingt weiter gucken. Das heißt, mich hat die Pilotfolge überhaupt nicht gekriegt. Aber aller spätestens ab Folge 3 war ich da so into it und war wirklich am Abspann der letzten Folge habe ich gesagt, oh, jetzt bin ich traurig. Und ich war wirklich traurig. Ich habe echt Trauer gefühlt, dass ich mich jetzt von denen verabschieden muss. Weil ich denen noch 20 Folgen weiter zugucken hätte können. Und ich habe auch gelesen, es kommt eine zweite Staffel. Ich habe richtig Bock. Das macht so Laune. Das ist so funny. Das ist geil geschrieben. Das ist von Apple eingekauft. Es sieht demnach unglaublich geil aus. Es hat coole Running Gags. Es hat bis in die letzte Nebenfigur coole Schauspieler, den du allen ansiehst, okay, das hat Spaß gemacht. Das ist niemand, der irgendwas runterspielt. Das sind sehr relatable Themen. Ne? Das geht so wirklich um diese absolute amerikanische Mittelschicht. Irgendwie ihr Mann ist erfolgreicher Anwalt. Sie ist eigentlich studierte Anwältin, hat aber aufgehört, um sich um ihre drei Kinder zu kümmern und fühlt sich jetzt in diesen Heimchen am Herd-Ding gefangen. Er ist halt immer so cooler Typ geblieben, ist Braumeister in seiner eigenen Bar, die er hochgezogen hat, ist aber einfach nicht der geschäftstüchtige Typ und kommt jetzt mit dieser jungen Generation nicht so gut klar, lebt gerade in Scheidung von seiner Frau mit richtig Dreck hin und her schmeißen und versucht jetzt wirklich auf Teufel komm raus, so die vorgezogene Midlife-Crisis irgendwie cool zu sein, läuft immer in flippigen, potthässlichen Hemden rum, färbt sich irgendwann die Haare blond im Verlauf der Serie. Also es ist wirklich, ich mochte das von vorne bis hinten, weil es einfach, der Vibe ist genau meiner. Ich habe das geliebt. Platonic kann ich empfehlen.
Damit hast du mich.
Ich fand's geil.
Damit hast du mich. Also so, weil das auch, wahrscheinlich auch eine Serie ist, wo man zwar mehr Zeit mit verbringen will, aber jetzt nicht darauf warten muss, dass die zweite Staffel kommt, weil es keine, ne, es wird jetzt keine Cliffhanger geben in der Form oder sowas.
Nö,
und da eine schöne Vorabendserie suche ich ja immer. Ne? Wir sind gerade wieder.
Sonst gucke ich die nochmal. Ja.
Wir sind gerade wieder fast durch mit Parks and Recreation. Das heißt, ich brauche was Neues. Und dann werde ich dem da mal ein bisschen Zeit einräumen. Wir haben
sind auch, kurze Folgen, sind 10 Stück, halbe Stunde.
Ja, das ist gut. Das lutsche ich an 2 Abenden weg, aber dann toll. Ja, das ist gut. Das hat mich. Guck mal, warum versuchst du mir hier Babys anzudrehen? Komm doch bitte mit sowas.
Naja.
Ja. Ja, wir haben uns kurz vor der Sendung noch geeinigt. Ich soll jetzt noch was reinwerfen, was brandaktuell ist, denn ich habe, wie es damals 1988 hieß, im deutschen Titel, den Lottergeist Beetlejuice gesehen. Natürlich den zweiten Teil. Der erste ist sage und schreibe 36 Jahre alt. Es war, also mir ist bewusst, dass der lange her ist, aber dass das schon so lange ist, das wusste ich nicht. Und du hast
da müssen erst mal 36 Jahre vergehen, bis was 36 Jahre alt wird.
Ja, ja. Und da guck mal, wie lang ist das?
Es sind ungefähr 36 Jahre.
Das ist ein Jahr, aber 36, ne? Also ja. Und du hast einfach mal gesagt, du willst unbedingt den neuen sehen, aber du hast den alten noch nicht geguckt. Das heißt, du wirst dir ein Double Feature bauen, wie auch immer, wann auch immer.
Wie auch immer, wann auch immer, ich würde gerne dieses Gesamtwerk gucken. Ich habe da schon immer Bock drauf und es kam einfach nie dazu.
Mhm. Ja, also ich kann dir mal erzählen, was ich gefühlt habe. Ich habe den natürlich gesehen mehrfach. Ich habe dir auch vorhin gesagt, wer den Film kennt und die Sachen von Tim Burton mag, der hat den auch zu Hause. Und so ist das bei mir auch. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Das Original ist auch immer noch witzig, ist immer noch charmant, weil er schon damals etwas für uns mittlerweile Wichtiges richtig gemacht hat. Practical Effects. Also da haben Monstermasken auf und die sehen weird aus und die Schrumpfköpfe sind wirklich tatsächlich mechatronisch irgendwie gebastelt. Und im Grunde ist Beetlejuice sowas wie ein Treffen alter Freunde. Also jeder, der den Alten kennt, der wird sagen, ach, guck mal, und so geht das die ganze Zeit, weil die wichtigen Hauptpersonen spielen wieder mit. Nicht nur das, sondern auch seltsame Charaktere, also die Schrumpfköpfe zum Beispiel oder die Sandwürmer haben hier wieder einen Auftritt. Das sind alles so Momente, wo man da sitzt und sich sagt, ach ja, weißt du noch damals, da war das witzig und charmant. Und er macht doch in diesem Film, dass alles wieder richtig hier ist, kein oder ganz wenig CGI. Die seltsamen Charaktere sind wieder alle gebastelt und das ist halt einfach toll. Danny Elfman ist wieder mit am Start. Das hört man auch sofort bei der Intro-Musik. Und das ist ein Haus- und Hofkomponist. Und so ist das im Grunde der zweite Teil von dem Film, wo ich sagen muss, hier fühlt man am deutlichsten, dass es eine Vorgeschichte gibt, die man aber als Neugucker vielleicht nicht sofort braucht. Ja, das könnte, also ich kann mir gut vorstellen, dass man sich diesen Film ansieht, ohne den ersten zu kennen und dann sagt, ich gucke mir den ersten an wie ein Prequel. Ja, warum ist der denn so, warum haben die denn alle so ein bisschen Angst vor Beetlejuice? Warum sagt denn Lydia ja zum Beispiel, sag bloß nicht seinen Namen 3-mal, das ist ja dann, dass er dann da auftaucht, weil das erfährst du dann so nicht, also nur erst mit der Zeit, aber wenn du dann den anderen gucken würdest wie ein Prequel, würde das auch funktionieren. Es ist also auch, dass dieser zweite Teil dieselbe Geschichte erzählt, es sind etliche Jahre vergangen. Lydia war in der Zwischenzeit, also ne, Winona Ryder spielt Lydia Deetz, in der ersten Folge ist sie noch ein Teenager-Mädchen, hier ist sie eine erwachsene Frau, die selber eine Teenager-Tochter hat, zu der sie kein gutes Verhältnis hat und sie muss wegen dem Tod ihres Vaters zurück, auch wieder in diese Kleinstadt, wo dieses Haus steht und das alles abwickeln. Und im Grunde hat sie einen neuen Freund, den bringt sie mit. Der ist so ein bisschen wie so der offene Zahn, der da rumläuft. Man merkt sofort, dass der irgendwie komisch ist, aber versucht super nett zu sein. Ihre Mutter ist da durchgeknallte Kunstmäzänin und Kunstschaffende geworden. Das war sie im ersten Teil auch. Aber hier ist es halt nochmal auf die Spitze getrieben. Monica Bellucci tritt hier auf als Ex-Frau von Beetlejuice, auch ein Fakt, den wir dann neu kennenlernen, mit einer witzigen Intro-Szene. Wir haben einen Willem Dafoe, der hier mitspielt. Das ist so eine Rolle, wo ich Paula auch hinterher gesagt habe, weißt du, also wenn du den einfach rausschneidest, merkt es kein Mensch. Also der spielt jetzt nichts, wo du sagst, der wollte einfach mitmachen. Genau wie ist auch Danny DeVito, den ich vorhin schon mal genannt habe, hat hier eine dieser Rollen, wo er wahrscheinlich einfach Bock hatte. Der mag, also Tim Burton und er sind Freunde, der mag das. Der spielt hier eine kleine, sinnlose, aber witzige Rolle, die auch sehr genauso schnell, wie sie kommt, auch wieder geht. Das macht er aber auch ganz charmant. Und ich glaube, so ging es den meisten. Wir haben Bock, das hier zu machen. Wir haben das schon mal gemacht vor etlichen Jahren. Und man merkt, dass das genau dasselbe geht. Er verhebt sich ein bisschen, wie ich finde, weil er, also Tim Burton jetzt, ich glaube, der hat dieses ganze Regal von 1988 und er sagte, und jetzt nehme ich noch ein bisschen davon und dann nehme ich noch so ein bisschen davon und das führt hier aber gerade zu nichts und haha, hier mache ich so einen Running Gag, weil im ersten Teil ist das ja so, dass ein Ehepaar irgendwie aus Versehen ums Leben kommt und dann damit leben muss, dass sie Geister sind und dafür brauchen sie Hilfe. Und hier gibt's so eine Szene, die ist daran angelehnt, dass du denkst, oh, jetzt gleich passiert, aber es passiert natürlich nicht, sondern es passiert dafür etwas anderes, was ein bisschen arg vorhersehbar ist. Und auch diese Mutter-Tochter-Dynamik ist ein bisschen sehr, sehr oberflächlich. Das muss man dem Film dann einfach verzeihen. Die haben jetzt keine besondere Tiefe. Generell auch Lydia hat keine Tiefe. So wie wir sie verlassen im ersten Teil, so ist sie im zweiten nicht mehr. Sie ist ja eine erwachsene Frau. Es wird nur in einem Nebensatz im Grunde erzählt, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Da darf man jetzt natürlich nicht erwarten, dass wir sie jetzt irgendwie genauso charmant finden wie damals. Aber alles andere, der geht auch gerade mal so ein bisschen 100 Minuten und ein paar Zerdrückte. Das ist wirklich charmant, unaufgeregt, die richtige Laufzeit. Also wir hatten Spaß damit. Ja, ist jetzt kein Überfilm, ist auch kein Film, den 30 Jahre später hier irgendwer gebraucht hat. Aber Michael Keaton als Beetlejuice ist einfach ein Hingucker. Das macht halt Spaß. Er könnte wegen mir mehr Auftritt haben und noch frecher sein und noch rotziger. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das in dem 88er-Film einfach ein bisschen mehr Rotz und Schnodder hatte. Das geht hier so ein bisschen ab, weil wir müssen ja, Jenna Ortega braucht ja Raum und sie hat so ein Love Interest, der braucht auch Raum. Deswegen müssen alle anderen so ein bisschen hinten anstehen. Aber trotzdem, gelungene Weiterführung der Geschichte, hat Spaß gemacht, werde ich sicherlich nochmal gucken, wenn er dann auf dem Streamer oder als Blu-ray rauskommt. Und dir kann ich nur sagen, guck mal beide, wirst du Spaß haben, wird gut gehen.
Ja, gehe ich von aus. Klingt auch so, wenn man sich nicht groß beschweren kann über einen Film, der so viele, viele Jahre später kommt, dann ist da schon viel gewonnen. Weil der Stand, den so ein Film dann hat, ist ja meistens schon schwer. Klar, ja. Kommt dann immer nach einer gewissen Zeit so ein Kult-Following dazu. Also ich sag mal so nach mindestens 20 Jahren sehen sich die Leute dann schon, wenn es die gleichen Schauspieler noch sind nach so einer Fortsetzung. Und jetzt sind es ja nur 36 Jahre, haben wir festgestellt, jetzt mehrfach.
Und 36 Jahre, noch mal ganz kurz gucken, also Beetlejuice 1 hat 15 Millionen gekostet damals, 1988 und 75 eingespielt. Der neue hat jetzt schon 100 Millionen gekostet. Das ist schon meine Fresse. Hat aber auch schon in der sehr kurzen Zeit, Release-Date in den Staaten war 6. September, schon 162,4 Millionen eingespielt. Also insofern, das wird ein Erfolg, vielleicht der Trigger zu mehr. Beetlejuice hatte ja eine Comedy-Serie, also eine Zeichentrickserie danach, habe ich nie gesehen, ist nicht so mein Ding. Und ein Musical ein relativ erfolgreich ist, also insofern, wer weiß, was da noch alles kommt.
Ja, cool. Also ist ja auch, Tim Burton hat eine Fanbase und der hat so eine Quirligkeit, die Leute sehr mögen. Deswegen wundert das auch nicht, dass das in solche Richtungen geht mit Comic-Verfilmung und Musical und so Kram alles. Mhm. Ja, ja.
Also ich mag seine Filme auch und ich finde auch, ein Großteil davon funktioniert auch altersunabhängig. Also man kann immer noch, ich bin ja ein großer Freund von Ed Wood, ich mochte den ja sehr gerne in den Film, oder Mars Attacks ist halt einfach so schrill und durchgeballert, den kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken. Das ist egal, das ist ja auch schon ziemlich alt, 26 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Bis auf seinen Planet of the Apes finde ich die meisten tatsächlich gut. Und ich konnte ja, ich glaube, du auch nicht, ne? Sweeney Todd, das Gesinge, das war nichts, ne? Das war
ich
nix.
Bin aus dem Kino gegangen. Ja. Ich habe ihn nie wieder angefasst.
Ja, ja, ich auch nicht.
In den ersten 10 Minuten war ich raus.
Ja, genau. Also wir kannten uns damals nicht, aber wir wären zusammen rausgegangen, weil das war auch so, ja. Weil das war, ich glaube mich zu erinnern, der erste Film, bei dem aktiv im Trailer dafür gesorgt wurde, dass wir nicht wissen, dass es ein Musical ist.
Ich pflichte dir sowas von 100% bei. Das ist, du rennst offene Türen bei mir ein.
Und 2024 ist ja das Jahr der Wiederkehr dieses Tricks. Sie versuchen das ja immer wieder mal zu machen und wollen nicht sagen, es ist ein Musical, weil sie sich von vornherein dann schon mal 50% der Zuschauer nehmen. Vielleicht muss man den einfach mal versuchen. Also die Anzahl der Musicals, die ich wirklich mag, ist so gering. Und die sind alle, die ich mag, sind alle schon alt, weil ich, die haben irgendwas dann mit meiner Kindheit zu tun, dass ich an neue einfach nicht beikomme. Ich habe es ja mal versucht. Ich habe mir sogar mal Rocky, das Musical, angeguckt in Hamburg. Oh Mann, war das schlimm. Also das war echt schlimm. Das war schlimm. Da wurden Paula und ich auch sehr strafend angeguckt, weil wir waren die Einzigen, die keine Standing Ovation gemacht haben und nicht geklatscht haben, sondern nur gefragt haben, könnt ihr mal aufstehen, weil wir wollen raus.
Ja, da ist man ein Sonderling in dem Moment.
Ja, ich
das ist immer ein bisschen
auch.
Blöd. Bei mir ist Tim Burton sehr Hit or Miss.
Ja,
und immer schon gewesen, kann mich gar nicht als Fan bezeichnen und ich kenne aber persönlich relativ viele Leute, für die Tim Burtons Größte ist. Und immer wenn das Gespräch dann so in die Richtung geht und ich sage, ja, weiß ich nicht, es ist nicht so mein Cup of Tea, da fühle ich mich immer schon ein bisschen schlecht. Weil dann treffe ich immer so auf Mauern. So.
Also wenn ich hier so durchgucke, muss ich sagen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beetlejuice ist sein 20. Film. Wirklich doof finde ich davon nur 4 oder 5.
Dark Shadows.
Ach, die fand ich nicht so schlimm.
Dark Shadows ist nicht, den fand ich nicht cool. Big Eyes fand ich furchtbar.
Oh, fand ich auch nicht so schlimm. Big Fish ist großartig.
Ja, sagen Edward. Viele, ich mochte den gar nicht. Ich mochte guck an. Überhaupt nicht. Also
okay,
gar nicht.
Okay, ja.
Ich liebe über die Maßen Sleepy Hollow. Das muss ich sagen. Der ist wirklich toll.
Habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss ich mir nochmal angucken. Aber ja, ist auf meiner Liste auch derer. Ich mochte auch sehr gerne Frankenweenie zum Beispiel.
Den habe ich nie gesehen.
Ja, okay.
Die Insel der besonderen Kinder war okay.
Ja, war okay, aber
war in Ordnung.
Dumbo habe ich nie gesehen, weil Disney.
Dumbo auch in Ordnung. Was haben wir noch? Sweeney Todd, wie haben wir gerade drüber gesprochen. Ich war damals unglaublich enttäuscht von Alice im Wunderland. Hat mir gar nicht gefallen, die Verfilmung.
Okay.
Planet der Affen, da war ich noch sehr jung. Das fand ich cool irgendwie.
Ja, so. Es war irgendwie okay und so, das haben sie schon gut gemacht, aber so in der
Mars Attacks. Habe ich ja erst hier seit der Podcast-Zeit gesehen. Den hatte ich damals nie gesehen, aber hier dann mal nachgeholt und fand ihn sehr unterhaltsam.
Ja, ist er auch. Also finde ich auch. Und wie gesagt, ich mag sehr gerne Ed Wood.
Die Batmans sind super.
Weil das ist, den Batman, das ist auch noch einer der schwierigen tatsächlich, der erste Batman, weil der ist nochmal so anders wie als Batman Returns. Aber Batman Returns ist einer der besten Batman-Filme ever.
Der ist fantastisch, also, ja. Edward mit den Scherenhänden, irgendwie charmant, irgendwie cool.
Ja.
Mag ich auch irgendwie ganz gerne. Und Ed Wood habe ich auch nie gesehen.
Musst du unbedingt machen. Da bin ich mir sicher, dass der dir gefallen wird. Wirklich. Und du wirst danach auch Bock haben, diesen Film zu sehen, um den es dann ja maßgeblich geht. Also Plan 9 from Outer Space. Aber wirklich toll gedreht, toll geschauspielert. Auch wirklich eine schöne Geschichte. Der wird dir gefallen. Hervorragendes Schwarz-Weiß, ganz toll. Na gut, aber wir weichen ab. Wir haben ja hier noch was zu tun.
Genau. Wir haben einen kleinen Tim Burton-Einschub gemacht und wir bleiben einfach mal bei Filme aus den 80ern, die jetzt auch noch Filme als Ableger haben.
Rausplumpsen.
Nicht der zweite, sondern jetzt mittlerweile der fünfte Eintrag im Ghostbusters-Universum. Wir sind natürlich late to the party, wenn wir jetzt über Ghostbusters Frozen Empire sprechen, das ist ganz klar, aber wir haben eine Ausrede, denn es ging irgendwie darum, wir waren damals so sehr drauf und dran, ein ganzes Ghostbusters Special zu machen, im Zuge dessen, dass der neue rauskommt, dass wir das geplant haben und so weiter und so fort und dann, als es so langsam sich abzeichnete, wir machen das jetzt, bist du leider krank geworden und du warst die maßgeblich treibende Kraft hinter dem Ganzen und dann haben wir das einfach schlicht vergessen. Es ist wirklich untergegangen.
Ich wusste nicht, Ich hatte das gar nicht mehr vor. Ich dachte, ihr habt auf jeden Fall drüber geredet. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Ja, wäre ja auch möglich
aber
gewesen.
Aber es war nicht so.
Nee.
Es war nicht so. Und jetzt begab es sich, dass jetzt gerade so vor einer Woche ungefähr gab es wieder 99 Cent Aktion auf Amazon Prime. Und da habe ich mir den geschossen. Und dann habe ich den geguckt. Ja. Und dann dachte ich mir, stimmt, da wollten wir doch mal drüber reden. Dann habe ich in unsere Chronik geguckt und habe gesehen, nee, wir haben nie drüber geredet. Mhm. Jetzt machen wir das.
Ja, jetzt
ich
machen
hab
wir das. Und
recht frisch gesehen und genau. Du, bei dir ist ein bisschen länger her.
Ja, aber ich habe den mittlerweile auch schon zweimal gesehen, weil ich habe mir, das Wort darf ich ja nicht mehr sagen, aber ich habe mir noch eine andere Schnittfassung davon angesehen.
Du bist gut. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Das hat mich auch gar nicht so doll getriggert gerade.
Ich muss sicherlich noch ein oder zweimal drüber überlegen, wie der Film war. Aber ich glaube, mich an das meiste noch zu erinnern. Deswegen können wir das ja machen. Und weißt du, was wir noch hinterher schieben? Wir machen dann am Ende ganz spontan nochmal unser eigenes privates Ranking.
Mhm.
Sind nur 5 Filme, das sollten wir hinkriegen.
Das sollten wir hinkriegen, das ist absolut richtig. Aber jetzt geht's erstmal um diesen. Wir sind in einer relativ typischen Ghostbusters-Geschichte. Wir haben New York in einem sehr, sehr heißen Sommer. Und wir haben wieder irgendwelche von Dämonen besessenen Objekte, die so in Umlauf geraten. Und wir merken schnell, oh, da ist eins dabei, das ist richtig evil. Das ist God of Evil. Ja, und wir gucken den Geisterjägern dabei zu, wie sie mal wieder Geister jagen und dabei auch einiges an Kollateralschäden mal wieder in der Stadt anrichten und dann mal wieder den üblichen Anschiss vom Bürgermeister bekommen. Und diesmal säge ich euch wirklich ab und reiße eure ganze Feuerwache nieder und dann seid ihr Geschichte und ihr seid immer schon mir ein Dorn im Auge, bla bla bla. Wir kennen das. Das kommt oft bei diesen Ghostbusters-Filmen vor. Hier sind wir in dem Bereich, dass wir quasi die hinterbliebene Verwandtschaft von Egon Spengler am Start haben. Also seine Tochter und seine Enkelin und sein Enkel, oder? Diesen Geschwister, ja, genau. Und Paul Rudd als Angelachter bei dieser ganzen Family-Sache und... Naja, es tauchen hier und da auch die alten Ghostbusters auf, natürlich bis auf Harold Ramis, for obvious reasons, aber alle anderen sind da am Start. Man sieht eben die ganzen von früher aus den 80ern, man sieht jetzt die neuen und die arbeiten auch zusammen und es gibt eine neue Bedrohung, wo die ganze Stadt mit Eis überzogen wird und die müssen das irgendwie wieder lösen. Es ist schon innerhalb des Universums ist es schon nichts Neues, ist auch generell nichts Neues. Aber ich bin relativ versöhnlich, der hat mir mal wieder ganz gut gefallen. Ich war unterhalten. Das ist genauso, wie du es gerade bei Beetlejuice gesagt hast, das ist kein Überfilm. Das ist auch wirklich keiner, wo du sagst, den hat man gebraucht. Aber der ist da, der ist gut gemacht, man gibt sich Mühe, man hat auch wirklich, glaube ich, vor Augen... was man so verarbeiten will aus den anderen Filmen, dass man so ein bisschen Nostalgie triggert und trotzdem was erzählt. Was mir am allerauffälligsten aber an dem Film war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde die Story so unglaublich verkopft.
Ja, also nicht nur das, sondern der ganze Film, also für mich ist das hier Ghostbusters Doppelpunkt busy. Also das ist alles so busy. Jeder will irgendwie ein Stückchen Geschichte haben. Du hast ja schon gesagt, sie kriegen dann auf die Schnauze vom Bürgermeister. Das ist ein Arschloch, das wir aus dem ersten Film kennen. Ah, das ist so dieser, wir gehen mal zurück in die Vergangenheit Moment. Am Ende kommen wieder alle, was ich nicht, die Idee finde ich nicht gut, tatsächlich. Ich hätte gedacht, Legacy ist die Staffelübergabe und jetzt ist Ruhe. Und stattdessen gehen sie halt in Frozen Empire wieder zurück. Und wenn das die einzige Idee ist, die du mit einem Franchise hast, dass du immer wieder zurückgehst und versuchst, eine Geschichte aufzubauen, die dann wirklich, wie du sagst, auch verkopft ist und dann noch uns ein Teenager-Mädchen zeigst, das die Schlauste in der Familie ist und der Grund, warum sie alle Ghostbusters, und die wird dann beim kleinsten Angepupse auf die Strafbank gesetzt und darf nicht mehr mitspielen, damit sie uns eine ich werde jetzt Erwachsenengeschichte aufdrücken können. Das fand ich alles nicht besonders gut. Und da gibt's dann auch den, den großen Plothole, der mich richtig geärgert hat, tatsächlich. Also am Ende vom Film ist, was ihren Charakter und jemanden, den sie kennenlernt, angeht, ein ganz, ganz großer Patzer drinne, der mir den Film richtig madig gemacht hat. Wo ich gedacht habe, das ist so ein Moment, wo da habt ihr wieder alle nicht aufgepasst, da habt ihr alle geschlafen, ihr erklärt, ihr zeigt uns hier was, was wahrscheinlich 85, wenn nicht sogar 90% der Leute überhaupt nicht mehr merken und nicht in Frage stellen, aber mir so ein Film halt wirklich kaputt macht. Also wirklich, wirklich kaputt macht. Ich fand, dadurch, dass die Alten zurückkommen, hat das so dieses, oh, wir trauen uns noch nicht ganz, das hätten sie lassen können. Ich hasse ihn nicht. Es ist ein Sonntagnachmittag, kann man mal anmachen, Film. Aber entsprechend hoch ist er auch nachher bei mir im Ranking dann eben nicht.
Ja, also ich sag mal so, werden wir ja gleich dazu kommen, wo ich den so einordnen würde. Ich fand ihn wirklich okay. Also der ist ganz gut gemacht, die Figuren sind irgendwie, aber du merkst halt, genau wie du es zusammengefasst hast, das ist alles so überkompliziert und irgendwie alles muss mit reingerührt werden, man will allem gerecht werden und es gibt hier einen Story-Arc, da einen Story-Arc und das geht am Anfang so rasend schnell durch diese kleinteiligen Geschichten, dass ich wirklich mich fast nach einer Stunde habe ich mich gefragt, okay, was soll hier eigentlich erzählt werden? Mhm. Also was ist die Main Story? Ne? Also vor allen Dingen auch das, was so in den Trailern ist und das heißt Frozen Empire. Also rechnest du ja damit, okay, es geht um diese Bedrohung, wo New York zu Eis wird und dann müssen die das verhindern. Mhm. Aber das ist von dem ganzen Film, sind das 20% oder so?
Ah, wenn überhaupt.
Also viel, wenn überhaupt, viel ist das nicht. Also es geht um alles, aber darum nicht. Und das ist ein bisschen anstrengend.
Aber das ist halt eben auch dem geschuldet, dass sie versuchen, wir müssen so viel unterbringen. Da ist die Rolle von Paul Rudd in, bin ich jetzt der Vater oder nicht? Das war ich total cheesy und also ihr habt euch schon entschieden, dass ihr vom Dorf wegzieht, wo ihr eine kleine überschaubare Familie sein könnt und ihr zieht zurück in das aufgeregte New York und wir erfahren ja auch warum und wo die Gelder herkommen und zipp und zapp und schnipp und schnapp. Aber dann, der hat sich ja in jeder Szene hat er sich als Vaterfigur hinterfragt, wo ich auch dachte, so einmal ist gut und reicht dann jetzt auch. Nimm dir ein bisschen was. Und ich sehe auch die jungen Schauspieler, also allen voran McKenna Grace, ich sehe der ja gerne zu bei dem, was sie macht. Ich finde nur, dass sie zum Teil eben, der hier ist unnötig ernst, finde ich. Weil das gibt der Film halt nicht her. Und die Bedrohung von diesem Übergeist geht dann halt so ein bisschen unter. Finde ich. Ne? Bleibt dann halt so ein bisschen auf der Strecke, auch wegen diesem Sideplot, ne? Der dann mein großes Problem ist, kann ich jetzt hier nicht sagen, sonst müssten wir spoilern. Aber du wirst schon wissen, was ich meine. Wenn sie sich in Legacy noch getraut haben, neue Wege zu gehen, weil ne, die jungen Leute und ab von allen Erwachsenen haben die ja schon gemerkt, hier ist irgendwas im Gange und so. Und die Rolle von McKenna Grace konnte da halt eben zeigen, ich glaube, ich weiß hier mehr und ich greife diesen alten Spirit auf, den es offensichtlich in unserer Familie gibt. Das fand ich deutlich charmanter, als das hier ist jetzt für mich einfach überfrachtet, zu ernst und absolut unghosty. Also zu wenig Ghosts für Ghostbusters.
Ja, das stimmt schon. Zum Ranking. Ich mache einfach mal den Anfang.
Ja, da wird sich bei uns beiden, glaube ich, wahrscheinlich nicht so viel unterscheiden, glaube ich nicht.
Ich müsste jetzt nochmal kurz auseinanderhalten. Warte mal, Teil 1.
Ist Teil 1?
Ist nicht mit dem Schleim. Das ist der zweite mit dem Schleim und Vigo.
Ja.
Genau. Ja, okay, alles klar. Dann fällt es mir wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden, welcher der beste ist. Der erste oder der zweite, ich finde beide sehr gut. Mhm. Ich mag beide, ich kann die nicht so richtig irgendwo hinsetzen. Mhm. Dann kommt bei mir auf Platz 3 sozusagen im Mittelfeld wirklich jetzt der. Mhm. Dann kommt bei mir Legacy, weil mit dem konnte ich nicht viel anfangen. Mhm. Und noch viel weniger konnte ich mit dem sehr oft gescholtenen Frauen-Ghostbusters-Ding anfangen. Mhm. Nicht, weil es Frauen sind, sondern weil der Humor
doch,
ist gar
doch,
nicht
doch, du bist Schoriberg, das wissen wir.
Nee, so wirklich nicht. Bin ich wirklich nicht. Der ist einfach nicht lustig. Der ist einfach wirklich stumpf. Ich weiß, du hast so einen weichen Keks für Kate McKinnon und so,
ja, nicht
für
nur,
ihren Humor.
Also
Kristen Wiig, ja. Aber ich mag beide nicht besonders und das überträgt sich gar nicht. Also ich fand den wirklich sehr, sehr krampfig und ich habe, glaube ich, nicht einmal gelacht. Also den mochte ich nicht.
Ja gut, dann unterscheidet also uns das an der Stelle. Also ja, für mich ist Ghostbuster 1-1, das ist das Nonplusultra. Das hat einfach so einen Wahnsinn Spaß gemacht im Kino und dann über die ganzen letzten zig Jahre auf Video immer zu gucken. Schon bei Ghostbusters 2 hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten. Die Geschichte mit dem Vigor ist manchmal so ein bisschen auch schon sehr aufgesetzt und übertrieben, aber ist immer noch trotzdem an zweiter Stelle. 3 wäre bei mir wahrscheinlich Legacy, weil ich da am ehesten das Gefühl habe, die wollen das wirklich wissen und eine Staffelübergabe, haben sie dann aber nicht gemacht und deswegen ist dann 4 bei mir der mit den Damen, wobei der könnte auch auf, also ist schwer zu sagen. Also ich mag den tatsächlich, den alle immer den Frauen-Ghostbusters-Film nennen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich mag die Schauspielerinnen alle. Ich finde die alle für sich selber witzig. Ich fand auch in dem Film, gibt's ein paar tolle, witzige Szenen. Den Charakter, den diese Jones gespielt hat, fand ich auch zu dolle und nicht gut. Und ja, also Thor kann man auch zu 50% rausschneiden, weil das fand ich dann auch nicht so doll. Aber ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Spaß mit dem. Deswegen, also Legacy, der Ghostbusters, hat er eigentlich noch einen anderen Namen? Nee, der heißt einfach nur Ghostbusters, ne?
Ja. Der heißt?
Ja, ja.
Oder der heißt Ghostbusters Legacy, ja.
Nee, der von den Damen.
Ach so. Oder?
Der heißt nur Ghostbusters. Also es ist Ghostbusters 1, Ghostbusters 2.
Der heißt Ghostbusters, der wird unter Remake geführt.
Okay, dann Legacy, ja, dann Remake und dann Frozen Empire. Also nur eine kleine Verschiebung zwischen uns beiden. Nicht so schlimm. Könnt ihr uns ja mal im Discord schreiben, euer Ranking, das würde uns natürlich interessieren. Ganz ehrlich, wir sagen das nicht nur so. Wir wollen das wirklich wissen. Wie findet ihr den neuen, den letzten Ghostbusters und wie sieht euer Ranking aus? Teilt das doch gerne auf unserem Discord. Dahin findet ihr schon, ihr seid schlau genug, ihr seid schlauer als wir, was das Internet angeht. Also insofern, da brauche ich euch nichts erzählen.
Ja, das ist wohl richtig. Und ich muss auch sagen, da kommen die Richtigen. Ein kleiner, erlesener Kreis, wo sich immer Leute zu Wort melden und gerne auf das Bezug nehmen, was wir hier so bequatschen und da auch wirklich uns auch nochmal ihre Sichtweise dazu offenbaren, das gerne weiterkommen lassen. Das ist schön, das macht Spaß. Der Austausch ist super.
Ja, so sehe ich das auch.
Und wir haben hier eine knackige Stunde abgerissen und dabei belassen wir es auch und quatschen das hier nicht in die Länge hinten raus. Es war sehr, sehr schön mit dir. Wir gucken mal, was die anderen Nappel nächste Woche machen und würde sagen, es wird schwierig, dass die das hier toppen, weil das war schon echt gut. zumindest von der Filmauswahl her bin ich heute sehr zufrieden gewesen. Wir haben schon ein paar gute Sachen hier besprochen, die neugierig machen.
Gut, ja, dann ich gehe kochen.
Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Bis bald dann. Und ihr wisst, wen ihr anruft, wenn etwas seltsam ist. Und
nicht mich, ich gehe nicht ran. No way in hell.
Der Nachbarschaft nicht so.
Spoiler!